Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Die Autowelt schaut nach China. Dort startet heute die Automesse in Shanghai. Die Messe für den größten Automobilmarkt der Welt, China. Warum ist China so wichtig? BMW-Vertriebsvorstand Peter Noether.
Weil China wirklich eine Vorreiterrolle spielt bei der Elektrifizierung. Sehr viel getrieben auch durch Regulatorik, auch in den großen Städten. China ist da sehr konsequent, also baut auch sehr konsequent an zum Beispiel Ladeinfrastruktur. China ist da sehr konsequent und damit spielt sie eine Vorreiterrolle.
Ausführliche Informationen zur Automesse in Shanghai und zum Auftritt der deutschen Autobauer dort im Laufe dieser Sendung. Außerdem Vertreter der Deutschen Bank sind zu einer Anhörung über die Finanzen von US-Präsident Donald Trump vor den US-Kongress geladen worden. Und das, obwohl die Deutsche Bank im Zuge der Gespräche mit der Commerzbank über eine mögliche Fusion im Moment ganz andere Sorgen hat. Beginnen aber wollen wir mit der Berichtssaison der deutschen Unternehmen. Die kommt eigentlich immer erst, wenn die amerikanischen Unternehmen schon mal tüchtig vorgelegt haben. Diesmal ist die Reihenfolge etwas in Unordnung geraten, denn die Lufthansa hat bereits Geschäftszahlen veröffentlicht. Dazu schalten wir jetzt direkt in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meinen Kollegen Konrad Busen. Die Lufthansa ist schon mal rausgegangen mit den Quartalszahlen. Wenn man drauf schaut, erschließt sich einem schon warum. Denn da gibt es einen kräftigen Verlust, der wahrscheinlich auch bei Ihnen, Herr Busen, auf dem Parkett für Gesprächsstoff sorgt.
Ja, 336 Millionen Euro operativer Verlust, also Verlust mit dem Betrieb der Fluglinie, der Lufthansa Technik, dem Catering und so weiter. Das ist deutlich mehr, als eine Mehrheit der Analysten auf dem Schirm hatte. Aber für Gesprächsstoff auf dem Parkett sorgt heute vor allem, dass der Aktienkurs der Lufthansa nur eine ganz kurze Weile sehr stark negativ reagiert hat, zeitweise bis zu 5% im Minus war. Jetzt steht da schon wieder ein Plus von 0,3%. Die Lufthansa selbst sagt, die Jahresziele seien durch dieses schwache erste Quartal nicht in Frage gestellt und weil man damit rechnen könne, dass Überkapazitäten im Fluggeschäft Europas zumindest erst einmal nicht weiter wachsen, würden sich voraussichtlich die Einnahmen, die Erlöse für die Lufthansa in nächster Zeit erhöhen. Ein bisschen Optimismus also trotz des schwachen ersten Quartalsberichts der Lufthansa. Wie berechtigt ist das? Nicht nur für die Lufthansa, sondern für die Aktienunternehmen insgesamt, die in den nächsten Wochen nach und nach ihre Quartalsberichte vorlegen werden. Die Frage will ich erörtern mit Maximilian Kunkel. Er sitzt neben mir, ist der Chefanlagestratege der Schweizer Großbank UBS, sitzt also eigentlich in Zürich, heute mal zu Besuch in Frankfurt. An ihn die Frage, die Lufthansa mit ihrem Quartalsbericht, der vorgezogen worden ist, weil es dort einen Verlust gab. Ist das ein schlechtes Omen für die deutsche Quartalsberichtssaison?
Es ist kein schlechtes Omen für die deutsche oder die internationale Quartalsberichtssaison, sondern ist wahrscheinlich eher eine Indikation von dem, was auf uns noch zukommen wird. Wir erwarten beispielsweise nicht nur in Europa, sondern auch in den USA eine eher durchwachsene Quartalsberichtssaison für das abgelaufene Quartal.
Was heißt das für Anleger? Hören Sie das oft von Kunden? Fragen die sich, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich raus aus USA, rein in die Eurozone oder soll ich überhaupt nicht in Aktien gehen?
Beides hören wir in letzter Zeit häufiger. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist bei all dem und die Reaktionen am heutigen Tag beispielsweise, die Sie angesprochen haben, zeigen das auch schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Anleger, die immer noch sehr skeptisch gegenüber der Börsenrallye seit Jahresbeginn sind, eher tendenziell anfangen, durch diese schlechten Quartalsberichtsergebnisse durchzuschauen und auf den längerfristigen Ausblick, der positiver ist, zu achten, sollte positiv für die Börse sein. Insgesamt sehen wir aber immer noch mehr Optimismus gegenüber den USA als hinsichtlich Europa.
Jetzt gucken wir trotzdem mal auf die nächsten Wochen, auf die Quartalsberichte, die erwartet werden. Sie sagen, ein bisschen schlechtes Omen ist das, was von der Lufthansa ja kommt. Jetzt haben Sie mir vor der Sendung gesagt, über einzelne Aktien sagen Sie nichts, weil Sie ja ein Aktienstratege sind. Aber für welche Branchen fürchten Sie denn eher die Hiobsbotschaften hier in Deutschland?
Sicherlich für einige von den Zyklikern sieht es unserer Meinung nach schlechter aus.
Das heißt?
Gerade weil wir jetzt beispielsweise bei der Automobilbranche, ist ein konkretes Beispiel, gerade weil wir hier zuletzt gesehen haben, dass die Auftragseingänge zurückgekommen sind und wir sehr viele Einmaleffekte hatten, die negativ sich ausgewirkt haben. Die Reaktion der Anleger wird sehr stark aber davon abhängen, was der Ausblick für den Rest des Jahres sein wird bei diesen Unternehmen.
Und hoffen Sie, dass da das dann so läuft wie bei der Lufthansa, die ja sagt, ja, erstes Quartal war nicht gut, aber Ausblick ist doch eher noch, zumindest wird er gehalten?
Es ist gut möglich.
gucken wir doch mal über den deutschen Tellerrand, auch den Schweizer Tellerrand hinaus. Heute Abend kommen Netflix-Zahlen. Geht das mit den Superlativen so weiter bei diesem Streaming-Dienst oder auch bei den anderen Hightech-Unternehmen?
Wir sind der Meinung, dass wir innerhalb von Technologie sehr viel differenzierender vorgehen sollten als Anleger. Wir sehen weiterhin sehr, sehr positives Momentum bei Unternehmen im Bereich Software, bei Unternehmen im Bereich Data Security, also alles, was Sicherheit zu tun hat und auch alles, was Cloud Computing angeht. Wir sind sehr viel vorsichtiger, aber beispielsweise im Thema mit Halbleitern oder beispielsweise bei Hardwareherstellern im Smartphone-Bereich.
Und bei den Streaming-Diensten, da kommen ja jetzt dieses Jahr noch ein paar mehr, also Apple und Disney.
Absolut. Und hier ist es vom Produktmix sehr wichtig zu sehen, wenn es ein höherer Streaming-Dienst ist, gehen wir davon aus, dass wir ja weiterhin positives Momentum sehen sollten.
Sind Einschätzungen von Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege der Schweizer Großbank UBS. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Und lieber Busen, dann schauen wir noch aufs große Ganze, auf das Marktgeschehen heute bei Ihnen. Der DAX tummelt sich inzwischen wieder über 12.000 Punkte. Luftige Höhen, kann denn diese Marke heute auch gehalten werden?
Ja, er steigt sogar noch ein bisschen weiter um 0,7% auf im Moment 12.105 Punkte, was da zur guten Laune beiträgt. Das ist unter anderem, dass der ZEW-Index, also der Index der Konjunkturerwartungen, der regelmäßig vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung erhoben wird, deutlich besser ausgefallen ist, als an der Börse erwartet worden war.
Europas größter Online-Modehändler Zalando hat trotz des Winterschlussverkaufs im ersten Quartal einen Gewinn erzielt. War das jetzt die Kälte oder wie kam das bei Ihnen an?
Es kam sehr gut an. Der Aktienkurs von Zalando steigt um 10% nach oben. Ob es wirklich die Kälte war, die so gute Geschäfte machte, dazu sagt Zalando nichts Genaues. Aber es war auf jeden Fall das Geschäft während der Kälte, das bei Zalando sehr viel besser lief, als das viele Branchenexperten vorausgesagt hatten. Die Monate Januar bis März, die gelten ja in der Modebranche wegen der eingeräumten Rabatte zum Winterende traditionell als Rendite schwach. Nicht so bei Zalando.
Gute Nachrichten einmal von der Insel, von der Börse in London. Der größte britische Sportartikelhändler, der kann zulegen.
Ja, die Aktie steigt auch kräftig und zwar um mehr als 4% in London und bei uns in Frankfurt im Handel sogar um mehr als 9%. Ein Rekordergebnis bei JD Sports. Das ist insofern besonders und auch an der Börse viel beachtet, weil ja in letzter Zeit doch sehr viele schlechte Nachrichten vom Einzelhandel aus Großbritannien kamen. Jetzt mal eine Meldung gegen den Trend.
Dann haben wir noch kurz den Blick auf Anleihen, Euro und Gold.
Die Bundesbank hat die Umlaufrendite heute von allen deutschen Staatsanleihen wie gestern schon mit minus 0,01% berechnet. Der Euro pendelt heute Mittag um die Marke von $1,13 und der Preis für die Unze Feingold im Moment $1,284,36, $2,39 weniger sind das als gestern um diese Tageszeit.
Vielen Dank nach Frankfurt, Konrad Busen. Woher kommt das Auto der Zukunft? Viele sagen, es kommt aus China, dem jetzt schon größten Automarkt der Welt. In dieser Woche startet die Automesse in Shanghai. Die deutschen Autobauer sind vor Ort. Frage an meine Kollegin Silke Hane, die nach Shanghai gereist ist. Warum ist diese Automesse so wichtig?
Nun, Peter Noether, der BMW-Vertriebschef, der hat es ja am Anfang ihrer Sendung schon in dem eingespielten Ton erklärt, zumindest ein Teil weit, Führungsrolle bei Elektromobilität. Das ist das Stichwort. Das eine, etwa jedes zweite Auto wird schätzungsweise elektrisch betrieben, hier in China verkauft. Aber ganz simpel gesagt, China ist auch ansonsten der größte Automarkt der Welt und zwar mit Abstand. Hier wurden zuletzt etwa 25 Millionen Autos verkauft in den USA. Dem zweitgrößten Markt, mal so zum Vergleich, da waren es etwa 17 Millionen. In Deutschland sind es gerade mal knappe 3,5 Millionen. Also unglaubliche Mengen, die hier in China abgesetzt werden. Deshalb kann sich eigentlich kein Autobauer erlauben, China zu ignorieren.
Und doch sind diese unheimlichen Mengen weniger geworden. Der Automarkt ist geschrumpft zuletzt. Sind die 20 Jahre Wachstum in China zu Ende?
Ja, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, deren Ausgang ich jetzt auch nicht mit Gewissheit voraussagen kann. Da ist zum Beispiel der Handelsstreit mit den USA. Aber die Annahmen der Branche zumindest und auch die unabhängigen Experten, die sind so. In diesem Jahr bleiben die Verkaufszahlen etwa auf dem Niveau von 2018, also etwas schwächer als in den Jahren davor. Dann könnte es wieder einen Anstieg geben. So die Prognose aus Sicht der Autobauer natürlich auch. Die Hoffnung mittelfristig wird mit bis zu 30 Millionen Verkäufen im Jahr gerechnet. Das liegt auch daran, dass hier in China die Autodichte, die Anzahl der Autos pro Einwohner sozusagen, immer noch viel geringer ist als zum Beispiel in den Industriestaaten. Das heißt, man hofft oder rechnet damit, dass sich in Zukunft noch viele Chinesen ein eigenes Auto anschaffen werden und diese Dichte steigt und damit natürlich dann auch die Zahl der verkauften Autos.
Heißt also, dass die deutschen Autokonzerne auch weiter vom chinesischen Markt abhängig sind?
Ja, sehr. Also wegen der schon erwähnten Größe ist China auch für die Deutschen der wichtigste einzelne Markt. Beim größten Autohersteller aus Deutschland wiederum, Volkswagen, ist auch die Abhängigkeit am größten. Die verkaufen hier als VW-Marke 50% ihrer Autos, als Konzern mit allen Marken 40%. Das waren im vergangenen Jahr 4,2 Millionen Autos, also immer noch mehr als in Deutschland insgesamt verkauft wurden. Und damit ist VW hier auch tatsächlich Marktführer. Für BMW und Daimler ist der chinesische Markt auch sehr wichtig. Von den Proportionen her eine Stufe drunter. Diese beiden verkaufen hier etwa jedes vierte Auto in der Volksrepublik. Bei Daimler ist noch die Besonderheit zu erwähnen, dass auch der größte Einzelaktionär ein Chinese ist, Li Shufu, der Chef von Geely, dem Konzern, zu dem auch die Volvo-Autosparte gehört.
Die Regierung in Peking, die setzt ja voll auf Elektroautos. Bis zum Jahr 2020 sollen mindestens 5 Millionen E-Autos auf Chinas Straßen fahren. Ist das realistisch?
Also bisher fahren hier schätzungsweise gut 2,5 Millionen Elektroautos auf der Straße. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre das absolut nicht mehr zu machen, eine Verdoppelung in 2 Jahren. Allerdings kam die letzte Million erst 2018 obendrauf. Das heißt, die Zahlen, die sind unglaublich angezogen zuletzt. Wenn die Verkäufe jetzt auf dem Niveau bleiben, dann wäre man Ende 2020 bei mehr als 4,5 Millionen E-Autos, also nah dran. Wenn die Wachstumsrate weiter steigt, also wenn immer mehr Elektroautos pro Jahr verkauft würden, dann würden die 5 Millionen vielleicht geknackt. Auch wenn die Regierung hier zuletzt angekündigt hat, die Förderung zusammenzustreichen. In den kommenden 3 Monaten werden die Subventionen für Autos mit mindestens 400 Kilometern Reichweite zum Beispiel halbiert. Kann es aber immer noch sein, dass die berühmte Zwangsquote wirkt. Also in diesem Jahr müssen Autobauer hier 10% ihrer verkauften Autos mit elektrischem Antrieb verkaufen. Ab 2020 dann 12%. Und die Strafen sind sonst so gravierend, dass wohl damit zu rechnen ist, dass diese Autohersteller auch diese Modelle in den Markt drücken, vielleicht auch über günstige Preise.
Dann kommen wir zu den deutschen Autobauern. Mit welchen Modellen kommen die denn nach Shanghai?
Die haben immer verschiedene Modelle, die serienreif sind dabei, aber natürlich auch sogenannte Studien, also quasi Einzelstücke, wie man sich die Autos in Zukunft so vorstellt. Was ganz klar in der Form dominiert, eigentlich bei beiden, das sind mal wieder die SUVs, also große, hohe Geländewagenartige Autos für die Stadt. Die dominieren hier, wie inzwischen ja auf ganz vielen Messen, ganz einfach, weil sie überall auf der Welt sehr beliebt sind und eben auch in China. Bemerkenswert vielleicht noch eines, Volkswagen bringt nicht nur Modelle mit, sondern gleich eine ganz neue Marke und die heißt Jetta. Jetzt klingelt das vielleicht beim einen oder anderen. In Europa und in den USA ist der Jetta nämlich ein Modell. In China aber wird dieses Modell sozusagen als Marke ausgebaut, zusammen mit dem Joint-Venture-Partner FAW. Und diese Autos, die sollen vor allem eines sein, kostengünstig für die jüngere chinesische Zielgruppe.
Vielleicht noch einen ganz kurzen Satz. In Deutschland ist ja Anklage gegen den früheren VW-Vorstandschef Martin Winterkorn erhoben worden. War das ein Thema bei Ihnen?
Also das ist gestern Abend hier vor quasi 24 Stunden in den Konzernabend von Volkswagen wie so eine Wasserbombe reingeplatzt. Von jedem Journalisten wurde Herbert Diess nach diesem Thema gefragt. Keinem hat er so richtig geantwortet. Die Chinesen interessiert das Thema Diesel meinem Eindruck nach nicht ganz so sehr. Ganz einfach, weil es hier den Diesel auch einfach als PKW nicht gibt, höchstens als LKW.
Silke Hane aus der DLF-Wirtschaftsredaktion ist nach Shanghai zur Automesse gereist und wir haben gesprochen über den chinesischen Automarkt und die Herausforderungen für die deutschen Autobauer. Vielen Dank. Und von Asien aus gehen wir über den Pazifik in die USA. Dort haben sich Ausschüsse des US-Kongresses darauf geeinigt, die Deutsche Bank vorzuladen. Es geht um die Finanzen von US-Präsident Donald Trump. Das ist eine Einladung, die für die Deutsche Bank zur Unzeit kommt. Ist sie doch mitten in den Gesprächen für eine mögliche Fusion mit der Commerzbank eingetroffen. Mischa Erhardt berichtet.
In diesem Fall ist es nicht die Deutsche Bank allein, die vor dem Finanzausschuss des US-Kongresses Auskunft geben soll, sondern auch die Citigroup, Bank of America und JP Morgan hätten Vorladungen bekommen. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses sprach im Fall der Deutschen Bank von einer freundlichen Vorladung. Das Geldhaus habe bislang kooperativ mit beiden Ausschüssen zusammengearbeitet. Ähnlich heißt es auf Anfrage bei der Deutschen Bank. Man befinde sich in einem produktiven Dialog mit beiden Gremien und werde innerhalb des gesetzlichen Rahmens die gewünschten Informationen liefern. Dennoch ist der Zeitpunkt der Anhörung alles andere als ideal.
Ich glaube, man hat im Augenblick andere Dinge, um die man sich kümmern muss, als dass man jetzt auch noch eine Kongressanhörung am Bein hat. Aber klar ist natürlich, dass Donald Trump einer der berühmtesten Darlehensnehmer der Deutschen Bank ist und vielleicht auch der umstrittensten. Und deswegen guckt der Kongress natürlich sehr genau auf die Geschäfte.
Sagt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Hintergrund der Kongressanhörung ist, dass die Deutsche Bank Donald Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt hatte zu einer Zeit, da dies andere Geldinstitute nicht mehr taten. Eine andere offene Baustelle in den USA ist das Investmentbanking der Deutschen Bank. Denn offenbar reichen die bisherigen Einschnitte in diesem Bereich den US-Aufsehern nicht aus, berichtet die Financial Times. Mit Blick auf die Fusionsgespräche der Deutschen und der Commerzbank hält Bankenexperte Wolfgang Gerke vom Bayerischen Finanzzentrum es für notwendig, dass beide Banken erst einmal solche und andere anstehenden Hausaufgaben erledigen müssten.
Beide Banken müssten eigentlich intensiver ihre Probleme durchgehen. Das gilt auch für die Commerzbank. Da fragt man sich, warum sie unbedingt im Moment sich aufkaufen lassen will. Hat sie noch irgendwelche Lasten, die wir nicht kennen? Das gilt natürlich auch für die Deutsche Bank, die im internationalen Markt viel zu niedrig an den Börsenmärkten notiert ist.
Die Deutsche Bank ist noch immer mit der Integration der Postbank beschäftigt. Und die Mitarbeiter haben sich gerade, ebenso wie die Mitarbeiter der Commerzbank schon vorher, in einer internen Umfrage mehrheitlich gegen eine Fusion beider Geldhäuser ausgesprochen. Zudem ist die Bank aufgrund hoher Kosten kaum profitabel. Für einen Euro, den sie verdient, entfallen rund 93 Cent Kosten. So ist denn auch der Gewinn, den die Deutsche Bank für das vergangene Jahr ausgewiesen hat, gegenüber der internationalen Konkurrenz verschwindend gering. Klaus Nieding.
Die Zahlen sind ja auf dem Papier schwarz, aber natürlich auch im Grunde genommen jetzt nicht so überzeugend, als dass man da Hurra schreien kann. Also auch hier hat die Deutsche Bank noch jede Menge zu tun und der Wettbewerb zieht ihr weiterhin davon. Das heißt, sie kommt auch da weiter ins Hintertreffen. Wenn man sich bestimmte Geschäftsbereiche wie etwa den Anleihenhandel ansieht von der Deutschen Bank, dann bekommt man ganz ordentliche Sorgenfalten und das alles muss die Bank stemmen und braucht dann nicht auch noch eine Kongressanhörung.
Der Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz Klaus Nieding im Beitrag von Mischa Erhardt. Trotz staatlicher Eigenheimförderung bleiben Besitzer der eigenen vier Wände in Deutschland in der Minderheit. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Ja, der Anteil der Eigenheimbesitzer hat sich binnen 10 Jahren sogar leicht verringert. Das geht aus heute vorgelegten Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Anfang 2018 verfügten 47,5% der Haushalte über Haus- oder Grundbesitz. 10 Jahre zuvor waren es noch 48%. Deutschland hinkt damit vielen anderen großen europäischen Ländern bei der Eigenheimquote deutlich hinterher. In Italien und Spanien beispielsweise lag die Quote bezogen auf das Jahr 2014 bei rund 70 bzw. 80%. Ein Ende des Preisanstiegs bei Wohnimmobilien ist nicht in Sicht. Vor allem in urbanen Zentren und in deren Umfeld steigen die Preise weiter. Das zumindest geht aus dem Wohnatlas 2019 der Postbank hervor. Weiter stark steigen werden die Immobilienpreise demnach in München sowie in Düsseldorf und in Köln. Eine gute Zahnzusatzversicherung muss nicht viel Geld kosten. Einen sehr guten Tarif gibt es etwa schon für 18 Euro im Monat. Das hat ein Tarifvergleich der Stiftung Warentest ergeben. Mit einer privaten Zusatzversicherung können sich Patienten unter anderem auch teure Implantate, Kronen oder Brücken leisten. Wichtig allerdings,
weil in dem Moment, wo der Zahnarzt mir bereits Hinweise darauf gegeben hat, da müsste was gemacht werden, vielleicht sogar eine Behandlung angeraten ist, haben wir eigentlich schon eine begonnene Behandlung. Und dann gilt eigentlich vom Versicherungsprinzip immer dasselbe. Ein bereits bestehender Schaden kann nicht nachträglich versichert werden, vom Grundsatz her.
So Finanztest-Experte Michael Nischalke. Die Konsumlust der Bundesbürger hat Deutschlands größtem Lebensmittelhändler Edeka im vergangenen Jahr ein kräftiges Wachstum beschert. Der Umsatz des genossenschaftlichen Verbundes erhöhte sich um 3,2% auf knapp 54 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Auch die Discount-Tochter Netto habe sich erfolgreich behauptet. Die Gruppe gehört mit 376.000 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Die Tabak- und die Spielsucht und die Trinksucht von Millionen Beschäftigten hat nach Angaben der Deutschen Angestelltenkrankenkasse gravierende Folgen für die Arbeitswelt. Nach dem heute veröffentlichten DAK-Gesundheitsreport sei der Krankenstand der Betroffenen mit 7,6% doppelt so hoch wie bei anderen Arbeitnehmern.
Vielen Dank, Günther Hetzkant. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau mit der Anklage der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen den ehemaligen VW-Vorstandschef Winterkorn. Wir sprachen eben in der Schalte nach Shanghai darüber. Steht der Dieselskandal wieder ganz oben auf der Agenda?
Die Süddeutsche Zeitung hält dies für eine gute Nachricht. Denn die Anklage ist der Beweis dafür, dass die Ermittlungsbehörden bei der Aufarbeitung des Dieselbetrugs keine Angst vor großen Namen haben. Volkswagen hat in den vergangenen 3,5 Jahren immer wieder versucht, diesen Betrug als die Tat einiger weniger Ingenieure hinzustellen. Ein Prozess gegen Winterkorn, für den selbstverständlich die Unschuldsvermutung gilt, hat die besten Chancen, der Wahrheit zumindest ein Stück näher zu kommen. Auch für die amtierende VW-Führung wird es nun brisant, betont der Tagesspiegel aus Berlin. Wer zählt noch zu den Angeklagten? Zu hören ist, dass die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Konzernchef Diess abschließen will. Und was ist mit Hans-Dieter Pötzsch, dem heutigen Aufsichtsratschef, gegen den ebenfalls ermittelt wird? Ins Kalkül der Autobosse passt das Ganze schlecht. Sie bereiten gerade eine Schamoffensive für die Bundesregierung vor, die weitere Milliarden für die Förderung der Elektromobilität locker machen soll. Durchaus zwiespältig bewerten die Kommentatoren die endgültige Verabschiedung der EU-Urheberrechtsreform. Am Ende kam eine Entscheidung der Bundesregierung heraus, die vor Unsicherheit nur so trieft, heißt es etwa in den badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Die Deutschen haben in Brüssel zwar zugestimmt, aber sind trotzdem nicht so ganz glücklich damit. Dieser Eiertanz ist das eigentliche Problem, weil er das Vertrauen in politische Entscheidungsprozesse untergräbt. Letztlich spiegelt die deutsche Ja-Aber-Entscheidung vor allem die grundsätzliche Unsicherheit bei dem Thema wider. Niemand kann derzeit mit Gewissheit voraussagen, was die Reform genau verändert. Auch die Kritiker können das nicht, auch wenn sie es behaupten. Nach Einschätzung der Magdeburger Volksstimme dürfte Justizministerin Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, die faulen Früchte ihrer inkonsequenten Haltung zur Reform spätestens Ende Mai ernten. Mehrfach hat sie sich gegen die gefürchteten Uploadfilter ausgesprochen, sie nun aber federführend durchgewunken. Das ist unglaubwürdig. Daran ändert auch die zusätzliche, vor allem aber halbgare Protokollerklärung Deutschlands nichts. Ob die junge Wählerschaft so schnell vergisst, darf bezweifelt werden.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr am Mikrofon, dann Günter Hetzke. Und die Sendung Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute, moderiert von meiner Kollegin Ute Meyer. Ein Thema dann, die NRW-SPD sieht weitere Ermittlungsfehler im Fall Lügde.